Einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie wieder da sind, dass noch einige mehr da sind als gestern. Wahrscheinlich haben Sie Ihre Nachbarn, Freunde, Bekannten noch mitgebracht. Ich hoffe, dass diejenigen, die gestern Abend nicht da waren und heute Abend da sind, trotzdem gut folgen können, denn einiges werde ich voraussetzen, was wir gestern Abend schon gehört haben. Gestern Abend ging es um das Thema, was ist bis jetzt geschehen? Was liegt hinter uns? Was ist passiert? Ich hatte angesprochen den 11. September, die Veränderungen, die in Amerika vor sich gegangen sind, in der Regierung vor allen Dingen in Amerika, denn auch der Afghanistan-Krieg, die Irak-Krise, der Irak-Krieg selbst, bis auf die Änderungen, die jetzt in den letzten halben Jahr gewesen sind, die Probleme, die es heute noch dort im Irak gibt. Und dann haben wir den Bogen geschlagen zur Prophetie und gesehen, was eigentlich Gottes Wort, die Bibel, darüber sagt, über Amerika, über dieses zweite Tier. Heute Abend werden wir über vier Dinge nachdenken. Vier Hauptpunkte habe ich heute Abend. Der erste Punkt, wie geht es weiter? Was bringt die Zukunft? Das zweite wird sein, die Verbindung von Kirche und Staat. Wie sieht das aus momentan, die Entwicklungen in Amerika, in den USA? Das dritte, die neue Weltordnung. Und das vierte wieder, die biblische Prophetie. Zum ersten Punkt. Wie geht es weiter? Ich habe hier noch ein paar Zitate. Im Spiegel vom 17.03.2003 stand zu lesen in einem Leserbrief von Bernd Klein, dass im Irak ein Diktator herrscht, steht für mich außer Frage. Doch da wird ein Land dazu verpflichtet, sich seiner Waffen zu entledigen und sobald dies geschehen ist, weitgehend geschehen ist, wird es jetzt nahezu wehrlos von einer Supermacht angegriffen. Ich möchte nur ein Wort dazwischen einwerfen. Der Eindruck könnte entstanden sein, auch gestern Abend schon, dass ich vielleicht anti-amerikanisch eingestellt bin, weil ich so viel gegen Amerika gesagt habe. Aber das liegt mir ganz fern. Ich habe gegen Amerika selber gar nichts in meinem Herzen. Ich denke sogar im Gegenteil, Amerika ist ja die Geburtsstätte der Demokratie und Freiheiten geworden, gewesen, deren wir uns heute alle erfreuen. Wir haben viel von Amerika gelernt und übernommen. Was ich nur aufzeigen wollte und aufgezeigt habe gestern Abend, war die Frage, wie sieht es momentan in der amerikanischen Regierung aus? Wie hat die sich verändert? Und was ist, in welche Richtung steuert das Ganze? Wie wird es weitergehen? Deswegen, wenn ich auch heute Abend einiges darüber sage, einige kritische Worte zu Amerika, denn mag ich die Leute, die Amerikaner selber, sehr gerne, aber mit der Regierung gibt es vielleicht schon einige Probleme, die ich aufzeigen werde. Zweitens, ein Leserbrief auch von Robert Liebermann. Er sagt, während die Welt ihre Augen auf den Irakkrieg fixiert, wütet bereits seit Monaten ein vernichtender kalter Krieg, der in seiner langfristigen Zerstörungskraft dem fraglichen Einsatz an Euphrat und Tigris überlegen ist. Was will er damit sagen? Er sagt, das Tauziehen hinter den Kulissen, der Krieg zwischen Amerika und dem alten Europa, wie es die Regierung Amerikas nannte, dieser kalte Krieg, der hat Risse verursacht in der Weltordnung, die wir heute haben, die die Weltordnung verändert haben und verändern werden. Und diese Veränderung ist weitaus folgenreicher als der Krieg im Irak. Im Spiegel stand noch zu lesen, vom 17.03. Ex-Präsident Jimmy Carter plädiert in einer flammenden Appell gegen das Irak-Abenteuer. Es gibt noch keine Rechtfertigung für einen Angriff. Wir unterminieren die Vereinten Nationen und destabilisieren die Region. Das amerikanische Ansehen in der Welt wird so mit Sicherheit weiter sinken. Die neoimperiale Bush-Doktrin soll die Welt zu ihrem Glück zwingen. Aber schon bevor die erste Bombe auf Bagdad geworfen ist, hat die neue Lehre gewaltige Kollateralschäden angerichtet. Die UNO ist gedeckelt, Europa auch durch eigene Schuld gespalten, das Völkerrecht womöglich bald gebrochen und das alles durch einen Krieg zum Wohle der Menschheit. Das ist damit gemeint, was der Leserbriefschreiber vorher sagte, dass durch die Haltung Amerikas ein unglaublicher Schaden innerhalb der diplomatischen Bemühungen, innerhalb der UNO und auch der Weltpolitik entstanden sind. LaRouche, ein bekannter amerikanischer Politiker, sagte, es gibt bestimmte Leute, sehr einflussreiche Leute, hinter der Bühne in verschiedenen Regierungen, der britischen, der amerikanischen, der israelischen, die fest entschlossen sind, die Vereinigten Staaten in den Konflikt zwischen gewissen Leuten in Israel und dessen Nachbarn hineinzuziehen, sodass sich die USA an einem geopolitischen Konflikt im Nahen Osten beteiligen. Also er meint, dass es einige Leute gibt, einflussreiche Leute, hinter den Kulissen, die bewusst manche steuern, um die USA in eine gewisse Richtung zu drängen, um auf der Weltpolitik, damit sie eine gewisse Rolle spielen sollen hier. In der Welt am Sonntag vom 23.03. stand zu lesen, was führende Mitgliedstaaten zurzeit trennt, ist nicht so sehr der Streit über die Bedrohung durch Saddam Hussein. Die tiefer liegende Ursache dieser Spaltung ist die Auseinandersetzung über die angestrebte politische Weltordnung. Darum geht es. Das heißt, wie soll die Welt aussehen? Wer hat in der Welt in Zukunft das Sagen? Wer gibt vor, was gemacht wird? Die UNO, die USA, Russland vielleicht nicht mehr, China vielleicht. Wie wird es aussehen in Zukunft? Welche Rolle hat Europa? Das sind die Fragen, die eigentlich die Hintergrundfragen waren hinter dem Krieg. Warum es diese Konflikte gab. Wie wird es weitergehen mit dieser Weltordnung, die sich doch verändern wird? Ich weiß auch nicht, was die Zukunft bringen wird. Ich bin auch kein Prophet. Manchmal würde man gerne mal so in die Zukunft reinschauen und wissen, was in 1, 2, 3 Jahren so alles abläuft. Aber ich lasse hier mal einen Fachmann, den französischen Historiker und Demografen Emmanuel Todd, zu Wort kommen. Er hat sich sehr intensiv mit der Politik beschäftigt, mit den Auswirkungen. Er hat auch ein Buch geschrieben, Weltmacht USA. Und er hat einige interessante Thesen aufgestellt. Er sagt zum Beispiel in einem Interview im Spiegel, der Journalist fragte, Monsieur Todd, die USA scheinen fest entschlossen, sich notfalls über den Sicherheitsrat der UNO hinwegzusetzen. Zeigt das nicht, dass die Supermacht Amerika tun kann, was sie will? Das war ein Interview kurz vor dem Krieg. Die Antwort war, für mich beweist eine solche Rücksichtslosigkeit eher, dass die USA am Verzweifeln sind, weil sie ihren Willen eben nicht mehr ohne weiteres durchsetzen können. Die amerikanische Diplomatie hat eine verheerende Niederlage erlitten. Bush fürchtet die Lächerlichkeit, wenn er zurückweicht. Aber die Welt ist dabei, sich neu zu organisieren, an den USA vorbei. Und in einige weitere Dinge genannt, einige Thesen aufgestellt, die unglaublich, ja, unserem normalen Denken, das wir jetzt haben, dass wir immer denken, Amerika ist die Supermacht des Westens, die eigentlich gegenüber dem Osten immer so das Gleichgewicht geschaffen hat und für unsere Freiheit und Demokratie eine Garantie gewesen ist. Er hat Thesen aufgestellt der Veränderung Amerikas in Bezug auf die Weltpolitik, die sehr interessant sind. Aber darüber werden wir morgen ein wenig mehr hören. Was er sagt, weil, ja, das würde heute Abend zu weit führen. Denn ich kann heute Abend nicht alles bringen, sonst sitzen wir nachher um 11 noch hier. Und das möchten Sie auch nicht so gern. Das heißt, wie wird es weitergehen? Die Politiker fragen sich, die Weltpolitik ändert sich. Bloß in welche Richtung? Wir können jetzt schon ein halbes Jahr zurückblicken und können schon sehen, dass Amerikas Unilaterismus, das heißt Amerikas einseitige Weltmachtführung, nicht so durchgesetzt werden konnte, wie sie es gerne wollten. Als der Krieg gewonnen war, haben sie es eine Zeit lang geschafft, ihre Interessen auch weiterhin als führend durchzusetzen. Aber als sie merkten, sie haben Probleme im Irak und sie brauchen andere Leute, die andere Völker, die mithelfen, die mitfinanzieren und die mit im Irak für Ordnung sorgen, haben sie gemerkt, wir brauchen Verbündete. Und sie mussten wieder zur UNO hingehen und die UNO auf einmal wieder anerkennen. Und dann gab es ja diesen Konflikt, dass die Deutschen und Franzosen und Russen sagten, ja, aber wenn wir was mithelfen, dann nur, wenn die UNO auch die Führung hat. Und die Amerikaner sagten, nein, wir möchten die Führung behalten. Wir möchten da unsere Finger da drin lassen im Irak. Und da gab es wieder diesen Konflikt, den gleichen wieder. Einen kalten Krieg, der hier stattfindet, hinter den Kulissen. Der zweite Block, die Verbindung von Kirche und Staat. Nicht nur der Krieg und nicht nur diese weltpolitischen Veränderungen, auch in Amerika selbst hat sich einiges verändert. Es gab einen interessanten Spiegel vom 17.02.2003. Da stand sehr viel drin über diese Veränderungen in Amerika. Wer noch die Möglichkeit hat, sich den irgendwo zu besorgen, kann ich nur empfehlen, den genau zu studieren. Da steht sehr viel drin, was die Prophetie schon voraussagt, die biblische Prophetie, über die letzten Ereignisse, in denen wir heute leben. In diesem Spiegel wird berichtet von dieser neuen Rechten in Amerika. Diese neue Rechte ist eine religiöse Organisation oder besser gesagt eine religiöse Bewegung. Man kann sagen, ein religiöser Fundamentalismus, ein christlicher Fundamentalismus, die gewisse Grundwerte haben, dafür auch einstehen, die teilweise auch gar nicht schlecht sind, die auch durchaus biblisch sind, die aber auch dafür einstehen, dass sie sagen, wir müssen als Christen in der Politik eine größere Rolle spielen. Und nicht nur das, wir müssen sogar den Staat kontrollieren und wir müssen dafür sorgen, dass unsere Vorstellung von Recht und Ordnung in der Politik, in Gesetzen umgesetzt wird. Das ist ihr Hintergrund. Ihr Ziel ist also, den Staat zu kontrollieren, Einfluss zu gewinnen. Und dazu gehören eine ganze Menge Fernsehprediger. In Amerika ist das anders als bei uns. Bei uns ist, Deutschland ist momentan, kann man sagen, eine postmoderne Gesellschaft, eine postkirchliche Gesellschaft. Das heißt, die Menschen haben mit Bibel und Kirche nichts mehr im Hut. In Amerika ist das anders. Da sind noch viele Menschen religiös und es gibt sehr viele Fernsehprogramme, die religiöse Sendungen ausstrahlen und Fernsehprediger, die Einfluss haben. Und die meisten von ihnen sind solche Fernsehprediger aus dieser neuen Rechten. Und interessant ist, George W. Bush gehört zu ihnen dazu. Er hat auch öffentlich öfter seine Bekehrungsgeschichte erzählt und wie er zu Gott gefunden hat. Und er verknüpft sehr eng die religiöse Seite in seinem Leben mit seiner Politik. Es ist interessant, in Amerika, die Amerikaner sind sehr viel patriotischer als wir Deutschen. Nun, ich meine, Deutschland kann man verstehen nach dem Dritten Reich, dass alles Nationalistische irgendwo verpönt war und die Deutschen eigentlich ins Gegenteil umgeschwenkt sind. Alles, ja jede deutsche Fahne, die irgendwo hing, war schon problematisch. Ich denke, wir Deutschen müssen irgendwo wieder auf einem normalen Level uns wieder einpendeln, was das angeht, den Patriotismus. Die Amerikaner sind sehr viel patriotischer. Dort steht zum Beispiel bei jedem Gottesdienst, den sie haben, stehen vorne amerikanische Fahnen. Wäre für uns undenkbar. Stellen Sie vor, Sie kommen zum Gottesdienst, da steht eine deutsche Fahne an der Ecke. Wir würden sagen, was ist denn hier los? Das ist drüben ganz normal in Amerika, dass deutsche Fahnen, amerikanische Fahnen natürlich, dort stehen. Deutsche werden sie natürlich nicht hinstellen. Und man kann erkennen, dass in der letzten Zeit die Fahnen ein wenig größer geworden sind. Das ist ein Gottesdienst in Amerika, wo sie eine riesengroße Fahne hier aufgehängt haben, gerade in der Zeit vor dem Krieg, um ihren Patriotismus auch immer auf der religiösen Seite hier zu zeigen. Im Spiegel stand zu lesen, mit dem Sturm auf Bagdad will US-Präsident George W. Bush einen göttlichen Auftrag erfüllen. Selten sind im tiefgläubigen Amerika nationale Machtinteressen und fundamentalistische Frömmelei eine so innige Verbindung eingegangen. Christliche Eiferer rufen zum Kreuzzug gegen den Islam. Wir haben gestern Abend sehr viel über die politische Seite gesehen, dieses Irakkrieges. Jetzt werden wir auch die religiöse Seite sehen, was da noch hintersteckt. Interessant sind diese beiden Formulierungen, wo es hier heißt, nationale Machtinteressen und fundamentalistische Frömmelei gehen zusammen. Das bedeutet, die nationalen Machtinteressen ist der Staat, die Politik. Und die fundamentalistische Frömmelei, das ist die Religion, die Kirche. Und die beiden vereinen sich, um gemeinsam diese Konflikte zu lösen. Also ein Zusammengehen von Kirche und Staat in den USA. George W. Bush hat am 10.02.2003 eine Rede gehalten und er sagte dort unter anderem, wenn uns der Krieg aufgezwungen wird, werden Amerikas Truppen in der ruhmvollen Tradition unseres Militärs und in den höchsten moralischen Traditionen unseres Landes handeln. Gott hat uns dazu aufgerufen, unser Land zu verteidigen und die Welt zum Frieden zu führen. Und wir werden beide Herausforderungen mit Mut und Selbstvertrauen angehen. Ich denke, wenn man das liest und hört, dann fragt man sich, was wird sonst noch kommen? Er sagt erstens, wenn uns der Krieg aufgezwungen wird. Ich frage mich, wer wem den Krieg aufgezwungen hat. Und zweitens, er sagt, Gott hat uns aufgefordert, diesen Krieg zu führen, unser Land zu verteidigen. Und wenn er sagt, unser Land zu verteidigen, meint er damit, die Länder, die uns gefährlich werden könnten, schon im Vorfeld anzugreifen. Das ist ja diese Präventiv-Kriegsdoktrin, die sie jetzt entwickelt haben, dass sie sagen, wir dürfen losschlagen, bevor die anderen uns angreifen. Das heißt, wenn er sagt, Gott hat uns aufgerufen dazu, die anzugreifen, die uns gefährlich werden könnte, dann könnte er jeden weiteren Krieg doch damit begründen, sagt, ja, ja, ich bin nur der Handlanger Gottes. Gott hat mir gesagt, für den Krieg, und ich tue nur, was Gott sagt. Es wird höchst gefährlich, so zu argumentieren. Ist es nicht so, dass die Moslems genauso argumentieren und sagen, es ist der Heilige Krieg? Wir kämpfen im Auftrag Allahs. Was ist der Unterschied? Nur ein anderer Name für Gott. Das Prinzip ist das gleiche. Ein Krieg im Namen Gottes zu führen gegen jemanden, der einem nicht bequem ist. Clifford Goldstein hat ein Buch geschrieben, was sehr interessant ist. Das kam vor 8 Jahren hier in Deutschland heraus. Das heißt Amerika in der Prophetie. Und da hat er schon von dieser neuen Rechte geschrieben, von dieser fundamentalistischen Bewegung. Und er hat schon die Hintergründe beschrieben, wie sich das entwickelt und wie sie versuchen, den Staat zu kontrollieren. Das Buch kann ich nur empfehlen zu lesen. Das kam vor 8 Jahren im Advent Verlag heraus. Und er sagt dort auf Seite 58, die neue christliche Rechte ist bei weitem nicht ausgestorben. Sie ist heute mehr in der amerikanischen Politik verwurzelt als jemals zuvor. Und ich bin überzeugt, jetzt sind wir 8 Jahre weiter und es ist noch weiter gegangen. Sie werden immer mehr Einfluss gewinnen und haben immer mehr Einfluss gewonnen in der Politik. Er sagt weiter auf Seite 73 und er zitiert hier den Case Fournier von der Organisation Evangelical Catholic. Und dieser hat behauptet, es gibt eine Mauer, die irrtümlicherweise in unserem eigenen geliebten Land errichtet worden ist. Ihre Wirkung auf die religiöse Freiheit hat vielleicht sogar einen noch größeren zerstörerischen Effekt gehabt. Es ist die sogenannte Trennung von Kirche und Staat. Was sagt der Mann damit? Ich will das kurz übersetzen, das drückt sich kompliziert aus. Er sagt, die Trennung von Kirche und Staat ist eines unserer größten Probleme in Amerika. Wir müssen die aufheben. Weil die Trennung von Kirche und Staat unsere religiöse Freiheit einschränkt. Wir können denn nicht so unseren Glauben ausleben, wie wir gerne wollten. Warum ist das entscheidend? Als die Pilgerväter nach Amerika auswanderten, kamen sie aus der Verfolgung Europas. Und viele sind dem Tod knapp entkommen, weil sie ihnen nach dem Leben getrachtet worden ist. Und um sicher zu gehen, dass von Amerika aus niemals eine Verfolgung ausgehen sollte, haben sie in der amerikanischen Verfassung ein First Amendment eingebaut. Das heißt, einen ersten Zusatz. Dieses First Amendment besagt, dass Kirche und Staat getrennt sein müssen. Das heißt, dass der Staat niemals Gesetze erlassen darf, die eine bestimmte Religion oder Kirche bevorzugt. Dass die beiden Dinge getrennt sind. Denn in dem Moment, wo die beiden zusammenarbeiten, Kirche und Staat, ist immer die Gefahr, dass der Staat Gesetze erlässt, der bestimmten Kirche oder Religion und damit die Bürger zwingt, nach diesen Gesetzen zu leben, die eine Glaubensüberzeugung darstellen. Und damit ist die Freiheit, die religiöse Freiheit, nicht mehr gewährleistet. Deswegen ist die Trennung von Kirche und Staat eines der wichtigsten Grundsätze, um frei leben zu können. Und jetzt sagt diese neue Rechte, die Trennung von Kirche und Staat ist ein Problem. Wir müssen sie abschaffen. Sie sind eine Mauer. Sie treten offen dafür ein, dieses First Amendment aufzuheben. Und wenn das geschehen sollte, dann in dem Moment werden Gesetze erlassen, die den Menschen zwingen werden, von ihrem Gewissen her religiösen Gesetzen zu folgen. In Deutschland übrigens haben wir teilweise Zusammenarbeit von Kirche und Staat. Zum Beispiel, dass der Sonntag gesetzlich geschützt ist. Ist, dass der Staat einen kirchlichen Feiertag schützt. Oder dass der Staat Kirchensteuern eintreibt. Das sind Dinge, wo Kirche und Staat zusammenarbeiten. Was eigentlich, nach der Trennung von Kirche und Staat, nicht richtig wäre. Jede Kirche sollte selbst gucken, dafür sorgen, wie sie ihr an ihr Geld kommt. Und nicht den Staat benutzen, das automatisch einzutreiben. Deswegen ist zum Beispiel auch in Frankreich und auch in den USA gibt es in dieser Hinsicht keine Gesetze. In den USA kann man auch sonntags einkaufen gehen. Ja, Tag und Nacht, auch sonntags, die ganze Woche hindurch. Ja, da gibt es diesen Schutz für den Sonntag nicht. Gut. Im Spiegel stand weiter zu lesen von dieser neuen Rechten, dieser fundamentalistischen Bewegung. Die Predigten in den fundamentalistischen, charismatischen oder erweckungsbewegten Gemeinden der christlichen Rechten beschränken sich keineswegs auf Ratschläge für ein gottgefälliges Leben. Der konservative, evangelikale Protestantismus Nordamerikas ist längst zu einem wahlentscheidenden Faktor geworden. Ihre Gegner sind die Liberalen, die Feministen, die Schwulen, die Linken, die Abtreibungsbefürworter und die Waffengegner. Kurz, jenes ganze gottlose Gesindel, welches Schuld daran ist, dass der Herr nun seinem eigenen Land zürnt und sich als Werkzeug seiner Rache ausgerechnet Osama bin Laden erkoren hat. Der 11. September, glaubt Pastor Fervel, sei Gottes Strafe für die Sünden seines Volkes. Interessant ist an der Stelle, möchte ich einwerfen, dass vor über 100 Jahren eine Frau namens Ellen White in dem Buch Der große Kampf bereits vorausgesagt hat, dass diese Argumentationsweise in Amerika irgendwann aufkommen wird und dass dadurch Gesetze herauskommen werden, die die Freiheit einschränken werden. Man wird argumentieren, schreibt sie in diesem großen Kampf, dass Menschen Gottes Gesetze nicht mehr halten und dadurch Gott sein Volk nicht segnet und Gott als Rache, als Strafe für sein Volk strafen wird. Und genau das sagt er hier. Er sagt, der 11. September war eine Strafe Gottes, weil Amerika von Gott abgefallen ist, weil sie Gottes Gesetze nicht mehr halten. Und die Folge ist, dass sie sagen, wir müssen also die Menschen überzeugen, und wenn es nicht geht, auch zwingen, Gottes Gesetze halten zu müssen. Und zwar so, wie Sie sich die Gottesgesetze vorstellen. Wie Sie meinen, was richtig ist. Es heißt noch weiter, die fundamentalistische Kultur, die diese besonders bibeltreuen Kirchen pflegen, hat sie in den vergangenen 20 Jahren militanter und intoleranter werden lassen. Das Wort des Psalmisten, der Herr zerschmettert das Haupt seiner Feinde, bleibt keineswegs bloße Floskel. In einem langen Artikel begründet beispielsweise Richard Land, der Präsident für Ethik und Religionsfreiheit, bei den Südstaaten-Baptisten, warum der Krieg gegen Saddam Hussein nach Meinung seiner Glaubensgemeinschaft ein gerechter Krieg ist. Und er kommt zu dem Ergebnis, einen gerechten Krieg zu führen, ist ein Akt christlicher Nächstenliebe. Das Böse muss bestraft, das Gute belohnt werden. Die Zeit für Gewalt ist gekommen. Und wenn man das hört, dann fragt man sich, wie wird es weitergehen? Wer, wenn er sagt, das Gute muss belohnt werden und das Böse bestraft werden, wer sagt denn, was böse ist und was gut ist? Wer hat den Maßstab in der Hand, was gut, was böse ist? Wenn Sie jetzt sagen, der ist böse und der ist gut, wer sagt, dass Sie damit recht haben? Wenn andere Dinge geschehen werden und Sie sich einen Sündenbock heraussuchen und sagen, das sind jetzt die Bösen, wie schnell wird genau dieser Satz Realität werden, wo steht, die Zeit für Gewalt ist gekommen. Und wir werden dann ganz schnell wieder im tiefsten Mittelalter sein, wo Menschen verfolgt werden aufgrund ihres Glaubens. Wir sehen also, dass jetzt die Weichen gestellt werden für Dinge, die vor uns liegen, von denen die Offenbarung ganz klar berichtet, was auf uns zukommen wird. Darüber gleich mehr. Heilbronner Stimme, 10.03.2003. Seit Bush Präsident ist, ist Religion in den USA Teil des politischen Betriebes. Es gibt kaum eine Rede des Präsidenten ohne Gottesbezug. Dass Bush die Glaubensrhetorik gezielt einsetzt und gerade in der Irak-Frage instrumentalisiert, wird teilweise gerade von anderen Gläubigen kritisiert. Bush hat Gott Handschellen angelegt und spannt ihn mit Gewalt für seinen Krieg ein, schimpft etwa James Forbes, Pastor und Friedensaktivist in New York. Er tut so, als komme dieser Krieg direkt aus dem Himmel. Dabei kommt er direkt aus dem Weißen Haus. Vor allem in den letzten Wochen ist diese Kritik lauter geworden. Bush klingt nicht mehr wie ein Präsident, sondern wie ein Prediger, meint Barry Lynn, der einen Verband leitet, der für Trennung von Staat und Kirche kämpft. Also hier sind zwei Männer zum Wort gekommen, die gegen diese Fundamentalisten sich eingestellt sind und jetzt sagen, dass Bush Gott missbraucht, um seinen Krieg damit zu legitimieren. Heilbronner Stimme, 10.03. Christliche Glaubensstile und das Verhältnis von Staat und Kirche sind in den USA ganz anders als in Deutschland. Erich Geldbach, Experte für Konfessionskunde und für die Kirchengeschichte Nordamerikas, sagt, wie allen religiösen Fundamentalisten geht es auch den Christlichen letztendlich um Macht, damit sie die Welt in ihrem Sinn gestalten können. Von daher ist der Unterschied zum islamischen Fundamentalismus auch höchstens graduell. Amerikanische Fundamentalisten sind durchaus auch zur Gewalt bereit. In der Vergangenheit gab es wiederholt Morde vor Abtreibungskliniken. Die Welt am Sonntag, 23.02. Die Bush-Regierung geht dagegen unbekümmert davon aus, dass das, was Amerika tut, der Welt gut tut. Dass Amerikas Vorherrschaft auf ewig unangefochten bleiben muss. Sie ist von der messianischen Überzeugung beseelt, Amerika sei Gottes Stellvertreter auf Erden und insofern dazu berufen, der Welt die demokratischen Werte zu schenken und ihre Angelegenheiten mit starker Hand zu ordnen. Das heißt, Amerika tut sich selbst als Gottes Stellvertreter auf Erden bezeichnen. Interessant ist, dass es auch jemand anders gibt auf dieser Welt, der sich auch als Gottes Stellvertreter auf Erden bezeichnet. Und damit den Maßstab für Gut und Böse in dieser Welt den Menschen zeigen möchte. Dass die Menschen ihm folgen. Wir sehen also, dass die religiöse Seite immer stärker Einfluss gewinnt in der Politik der jetzigen US-amerikanischen Regierung. Und dass damit Probleme vor der Tür stehen, die wir jetzt noch gar nicht ahnen. Oder wo wir jetzt das nicht, uns nicht vorstellen können, dass sowas geschehen könnte in einer freien westlichen Welt. Soweit die Verbindung von Kirche und Staat. Es ist interessant, das weiter zu verfolgen, wie es weitergehen wird. Aber was sind die Ziele? Wenn die fundamentalistischen Christen, wenn die neue Rechte den Staat kontrolliert, was werden sie tun? Wohin werden sie streben? Was ist ihr Ziel? Wir kommen zum dritten Bereich, die neue Weltordnung. Westerwelle, FDP-Vorsitzender, sagte kurz nach dem 11. September, der internationale Terrorismus sei ein Krebsgeschwür, gegen das man sich wehren müsse. Diktatoren und Tyrannen könnten nur von der vereinigten demokratischen Wertegemeinschaft niedergerungen werden. Die politische Weltarchitektur wird sich nach diesen schrecklichen Verbrechen ändern, prophezeite Westerwelle. Ich denke, er hat recht gehabt. Die politische Weltarchitektur, das heißt, wie man auf der Weltebene miteinander verhandelt und umgeht, wer wo das Sagen hat, wird sich ändern. Es hat sich schon geändert. Und es wird sich weiter ändern. Nur wie wird sich es ändern? Professor Michael Doyle sagt, im Stern geschrieben, Wir haben eine solch dramatische Zeit seit der Kuba-Krise 1961 nicht erlebt. Es geht nicht nur um Krieg und Frieden, es geht um die Neuausrichtung globaler Machtverhältnisse. Darum geht es. Im Stern stand weiterzulesen, vordergründig ging es um Krieg oder Frieden im Irak, doch es ging um viel mehr, um einen historischen Wendepunkt, Joschka Fischer. Eine neue, gerechte, sichere Weltordnung, Russlands Außenminister Igor Iwanow. Um die hehren Ideale der Vereinten Nationen, Großbritanniens Außenminister Jack Straw. Es ging um die Frage, wie werden die Konflikte der Zukunft gelöst? Welche neue Allianzen wird diese Welt bekommen? Sie reden von neuen Allianzen. Wie werden die aussehen? Günter Grass hat auch einen Kommentar dazu abgegeben, nachzulesen im tieronline.de. Bush Junior werde in der aktuellen politischen Situation von privaten, familiären Motiven geleitet, sagte Grass. Die gefährliche Kombination aus familiären, wirtschaftlichen und politischen Interessen in diesem einen Politiker hat ihn zu einer echten Gefahr werden lassen, fügte er hinzu. Nach Ansicht von Grass ist der Terrorismus eine Konsequenz des Zornes und des Hasses der sogenannten Dritten Welt auf den Überfluss der Ersten Welt. Er fordert eine Weltordnung, bei der die entwickelten und unterentwickelten Länder am gleichen Tisch sitzen und sich die Rohstoffe, die Technologien und das Kapital dieser Welt in der gerechtesten Weise teilen. Und wenn man ihn hört, muss man sagen, der Mann hat recht. Es ist unbedingt notwendig, dass wir eine Form in der Welt finden, wo alle Länder gleich an diesem Kapital, am Wohlstand davon profitieren können. Warum nur die einen auf Kosten der anderen? Bloß, er sagt, wir brauchen eine neue Weltordnung. Wie wird diese Weltordnung aussehen? Man sieht, dass eigentlich verschiedene Politiker und verschiedene Schriftsteller wie er oder andere verschiedene Vorstellungen haben, wie das passieren könnte. Er sagt, ein großer, runder Tisch, wo jeder gleichberechtigt ist. Es gab ein Interview mit Außenminister Joschka Fischer am 24.03. im Spiegel nachzulesen. Er sagt dort, der stellvertretende US-Verteidigungsminister Paul Wolfowitz hat mir am 18. oder 19. September 2001, also ein paar Tage nach diesen Anschlägen, in Washington in groben Zügen dargestellt, wie seiner Meinung nach die Antwort auf den internationalen Terrorismus auszusehen habe. Jetzt kommt also die amerikanische Version. Er war der Ansicht, dass die USA eine ganze Reihe von Ländern von ihren terroristischen Regierungen befreien müssten. Am Ende könnte dann eine neue Weltordnung stehen mit mehr Demokratie, Frieden, Stabilität und Sicherheit für die Menschen. Es geht um die großen Menschheitsfragen. In welcher Weltordnung wollen wir leben? Was sind die wesentlichen Elemente? Die Macht der USA ist für Frieden und Stabilität in der Welt ein ganz entscheidender Faktor. Doch eine Weltordnung kann nicht funktionieren, in der das nationale Interesse der mächtigsten Macht das Definitionskriterium für den Einsatz der militärischen Potenz dieses Landes ist. Die USA waren immer dann am stärksten, wenn sie ihre Macht an ihre Kraft zur Koalitionsbildung gebunden und für internationale Regeln gesorgt haben, die von allen akzeptiert wurden. Er hat sich ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Was will er damit sagen? Fischer sagt damit, es ist gut, dass wir eine neue Weltordnung brauchen. Das ist richtig. Aber wenn die so aussieht, dass nur Amerika bestimmt, was gemacht wird, dann nicht. Amerika kann nur dann stark sein und nur dann zum Wohl der anderen dienen, wenn sie ihre Macht durch Bündnisse, durch Koalitionsbildung, das heißt mit Absprachen mit anderen, ausübt. und nicht auf eigene Faust handelt. Interessant ist, dass auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das fand statt in den Jahren 62 bis 65, ein interessanter Artikel dabei ist. Es steht hier geschrieben, es ist also deutlich, dass wir mit all unseren Kräften jene Zeit vorbereiten müssen, in der auf der Basis einer Übereinkunft zwischen allen Nationen jeglicher Krieg absolut geächtet werden kann. Das erfordert freilich, dass eine von allen anerkannte öffentliche Weltautorität eingesetzt wird, die über wirksame Macht verfügt, um für alle Sicherheit, Wahrung der Gerechtigkeit und Achtung der Rechte zu gewährleisten. Das heißt, die katholische Kirche fordert hier eine Weltregierung, die die Macht hat, die Kompetenz hat, für Sicherheit und Frieden in der Welt zu sorgen. Wir sehen also, es gibt von allen Seiten Stimmen, die sagen, wir brauchen eine neue Weltordnung, eine Weltregierung, die die Probleme dieser Welt lösen kann, die die Kompetenz hat, die von allen anerkannt wird als Autorität, als Macht. Ich habe jetzt hier ein Zitat, was ich heute Morgen schon einmal in der Kurzfassung gezeigt habe. Es ist interessant, dass es einen Mann gibt, Malachi Martin, ein ehemaliger Jesuit, Dr. Malachi Martin, und im Herbst 1990 wurde mit ihm ein Interview geführt im kanadischen Rundfunk. Er ist Professor an der Vatikan-Universität und Experte der römisch-katholischen Kirche. Er hat schon mehrere Bücher darüber geschrieben, unter anderem auch das Buch The Keys of His Blood, wo er diese Hintergründe der Verquickung von der Kirche, dem Papsttum mit der UNO beschreibt. Er war auch der Mitarbeiter, der Berater von mehreren Päpsten, also er ist ein Insider. Er weiß, was innerhalb der Kirche abläuft. Und er sagt Folgendes. Das Blaue, was wir hier sehen, das sind die Fragen des Journalisten und das Weiße sind seine Antworten. Und nun sagen Sie, dass der Papst nach einer Weltregierung strebt, in der Art, wie es sie noch nie gegeben hat. Antwort von Malachi Martin. Zuerst sollten wir eine Korrektur vornehmen in dem, was wir sagen. Er sucht nämlich nicht danach, sondern sagt, dass eine Weltregierung kommen wird, ob wir bereit sind oder nicht. Das ist der Weg, den die Wirtschaft in der Welt nimmt. Und das ist die Richtung, in die die Übereinkunft unter den Nationen geht. Und deshalb sagt er, beabsichtigt er, im Mittelpunkt der Staatsverbindungen und der neuen Strukturen zu sein, die aufgestellt werden. Man wird ein überwachendes Organ haben müssen, das in der Tat einer Regierung entsprechen wird, wie wir uns das noch nie zuvor auf Erden haben vorstellen können. Es wird eine religiös-politische, nicht eine nationalpolitische Regierung sein. Und ich, der Papst, werde mit dem Moralgesetz und der religiösen Wahrheit da sein, die ich als Stellvertreter Christi bei den Menschen zu vertreten habe. Frage: Wenn er von der Menge entfernt ist, wenn er Gespräche mit den Politikern führt, die ja wohl ihre eigenen Interessen vertreten, ob sie überhaupt an eine Ein-Weltregierung denken, die doch bedeuten würde, dass sie selbst an Macht verlieren? Antwort: Nun gut, ich glaube nicht, dass sie eine andere Wahl haben. Sie können ohne diesen Beitritt nicht weiterkommen, auf wirtschaftlicher Ebene. Keine Nation kann heute ohne den Handel mit anderen Nationen existieren. Und Handel ist nicht nur der Austausch von Waren gegen Waren, es ist das unsichtbare, aber tatsächlich existierende Geldband. Alles Geld auf den Märkten wird global gelenkt. Interessant, seine Aussage, die er hier bringt. Alles Geld wird global gelenkt. Aber auf den Lippen eines Präsidenten Bush oder eines Michael Gorbatschow oder Mitterrand oder Kohl ist die neue Weltordnung in den letzten Monaten immer wieder Gesprächsthema. Das Interview war damals vor 13 Jahren, als noch Mitterrand, Kohl, Gorbatschow und Bush Senior, Regierungspräsidenten waren. Und damals, gerade beim Golfkrieg, vor dem Golfkrieg war das damals schon Gesprächsthema, die neue Weltordnung. Und jetzt ist es wieder Gesprächsthema beim Irakkrieg. Frage, wie sieht es mit dem Papst in all diesen Dingen aus? Sieht er sich selbst als eine Art Moralminister? Antwort, er sieht sich jetzt selbst als das führende Licht der Moralität und der religiösen Wahrheit der Menschheit, die mit einer Weltwirtschaftsordnung konfrontiert ist. Und das wird eine Weltregierung sein, aber nicht nach der nationalistischen Art. Es ist eine neue Form, die wir bis jetzt noch nicht kennen. Es ist etwas, was sehr schnell voranschreitet, so einfach unter unserer Nase, so dass niemand genau weiß, welche Schritte morgen kommen werden, aber sie werden kommen. Er will darin ein Minister der Religion sein. Doch er beabsichtigt, mehr als das zu sein. Sein Wunsch ist es, eine Art Patriarch zu sein. Frage, und glaubt der Papst, dass er für diesen Tag bestimmt war? Ja, er glaubt, dass er der dazu bestimmte Papst ist, der der Welt diese Weltwirtschaftsordnung und Weltregierung der neuen Art, eine religiös-politische Regierung, bringen wird. Frage, glauben Sie, dass wir das alles ohne einen weiteren Krieg erreichen werden? Antwort, ich glaube schon, dass wir es ohne einen dritten Weltkrieg, einen Atomkrieg erreichen werden. Aber dass Blut fließen wird, glaube ich schon. Dass es örtlich Krieg geben wird, wie zum Beispiel am Golf. Und dass Nationen ausgerottet werden. Interessant, was er hier sagt. Er spricht von Ausrottung von ganzen Nationen, um diese Weltregierung aufrichten zu können. Und jetzt erkennen wir auch, was Wolfowitz unserem Außenminister gesagt hat, dass Wolfowitz sagte, wir müssen erst einige Nationen bekriegen, Diktaturen abschaffen, um dann den Weg frei zu haben für diese neue Weltregierung, diese neue Weltordnung. Hier haben wir die gleiche Aussage. Johannes Paul II. Glaubt, dass die Veränderungen in der Geschichte der Menschheit von Gott ausgehen, im Namen der Mutter Gottes Maria. Und er glaubt, dass jetzt die Zeit für diese Veränderungen ist, bis zum Ende dieses Jahrtausends. Wir sind schon 3 Jahre drüber. Glauben Sie, dass die wichtigen Politiker ihn als einen Staatsmann mit Macht und Einfluss ernst nehmen? Antwort, ja, sie nehmen ihn ernst. Er hat mit ihnen gesprochen und eine Übereinkunft in den wichtigen moralischen Punkten festgestellt. Der größte Teil seiner Arbeit geschieht im Geheimen und er hat einen sehr großen Einfluss. Wenn wir das jetzt lesen, dann erkennen wir, in welche Richtung der Zug fahren soll, was die Planungen sind, was die Menschen denken, was passieren wird. Sie planen eine Weltregierung, eine neue Weltordnung, eine religiös-politische Weltregierung, die Macht haben wird, wie Sie es sagen, Frieden zu sichern, aber wo wieder Staat und Religion zusammengehen und dann die Gefahr da ist, wenn diese Weltregierung religiöse Gesetze erlässt, dass hier das Gewissen der Menschen wieder gezwungen wird und wir im Mittelalter landen. Denn im Mittelalter hatten wir die gleiche Konstellation, wo eine vorherrschende Kirche da war, die über die Staaten ihre Gesetze aufgezwungen hat. Und man schätzt, dass 50 bis 100 Millionen Menschen im Mittelalter wegen ihres Glaubens umgekommen sind. 50 bis 100 Millionen Menschen. Wir kennen die Inquisition und andere Dinge, wo die Folge dieses Zusammenwirkens von Kirche und Staat gewesen sind. Dieser Malachi Martin, der dieses Interview gegeben hat, war von 1939 bis 1964 Jesuit. Er ist dann ausgetreten aus dem Jesuitenorden. Er war der Berater von mehreren Päpsten und er verstarb am 27.07.1999 unter mysteriösen Umständen. Als er starb, war er gerade dabei, ein Buch zu schreiben mit dem Titel »Wie die römisch-katholische Kirche ein Teil der neuen Weltordnung werden wird«. Das Buch ist leider niemals erschienen, weil es nicht zu Ende geschrieben wurde. Vielleicht hat er zu viel gewusst und zu viel gesagt. Wie geht's weiter? Wir haben gesehen, Kirche und Staat vereinen sich in Amerika. Es sind Bestrebungen da, dass katholische Kirche und Staat sich vereinen mit dem Ziel der Weltregierung. Wir haben gesehen, eine neue Weltordnung ist im Gespräch, die die Welt beherrschen soll, um Probleme zu lösen. Das sind alles Stimmen von Menschen, die wir bis jetzt gehört haben, was Menschen sagen. Aber was kommt wirklich? Es gibt nur einen einzigen, der weiß, was kommt. Und das ist Gott. Er kennt die Zukunft. Und das Gute ist, dass Gott uns einiges vorausgesagt hat in seinem Wort, in der Bibel. In der Prophetie haben wir eine Grundlage, eine Sicherheit. Wenn wir anschauen, was Gott hier sagt, können wir erkennen, dass vieles schon eingetroffen ist in der Vergangenheit. Und das gibt uns die Sicherheit, dass einige Dinge, die noch in der Zukunft liegen, die Gott hier voraussagt, auch eintreffen werden. Was hat er gesagt? Wir gehen ins vierte Kapitel, die biblische Prophetie. Noch einmal kurz eine Zusammenfassung von gestern Abend. Einige von Ihnen waren gestern Abend noch nicht da. Deswegen werde ich ganz kurz zusammenfassen, was wir gestern Abend in der Prophetie gesehen haben, damit Sie ein wenig das mitverfolgen können. Ich werde nicht alles begründen, sondern nur zusammenfassen. Wir haben gesehen, wenn wir die Prophetie verstehen wollen, müssen wir drei Dinge tun. Erstens, die Prophezeiung lesen. Zweitens, eine biblische Deutung finden. Die Bibel legt sich selber aus. Ist ganz wichtig. Und drittens, die Erfüllung in der Geschichte suchen. Königreich nach Daniel 7. Meer bedeutet Völker und Erde ein unbewohntes Gebiet. Wir hatten das erste Tier in Offenbarung 13 angeschaut und gesehen, dass dieses Tier mehrere Merkmale hat und das religiös-politische Machtgefüge im Mittelalter darstellen. Die katholische Kirche, die hier mit den verschiedenen anderen Staaten im Mittelalter gewisse Macht ausgeübt hat. Ich habe einen Hinweis bekommen auf Ihren Antwortkärtchen. Bin ich sehr dankbar für Ihre Antworten, die Sie da geschrieben haben. Da hat jemand gesagt, dass ich darauf hinweisen sollte, dass es noch viel mehr Merkmale gibt von dem Tier. Das stimmt auch, muss ich zustimmen, tue ich hiermit. Es gibt über 10 Merkmale von diesem Tier aus Offenbarung 13. Wir haben nur 3, 4 uns angeschaut, um einen ganz kurzen Blick auf dieses Tier werfen zu können, dieses Tier aus dem Meer. Das zweite Tier war aus der Erde, was hier rausgekommen, aus der Erde herausgekommen ist. Und wir hatten auch hier einige Merkmale angeschaut. Es kommt aus der Erde, also aus unbewohntem Gebiet. Es hat 2 Hörner wie ein Lamm, sieht also sehr unschuldig aus. Es hat weltweite Macht und es kommt nach dem ersten Tier, also zur beginnenden Neuzeit, auf. Und auch hier haben wir noch mehr Merkmale dieses Tieres, aber diese Merkmale, denke ich, sollten erstmal genügen. Und wir haben gesehen, es gibt nur eine Macht in der Geschichte, auf die diese Merkmale zutreffen, nämlich die USA. Dass die USA jetzt diese Macht sind, die diese Weltmacht hat, ausübt und dieses Tier in Offenbarung 13 darstellt. Und wir hatten auch gesehen, dass es nach außen hin sehr positiv aussieht, aber dann anfängt wie ein Drache zu reden. Und dass diese Veränderung dieser Macht stattgefunden hat vor 2 Jahren, am 11. September 2001. Dass seitdem die USA eine andere Politik betreiben und wie ein Drache reden. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wir haben gerade davon gesprochen, dass in den USA und auch auf der Weltebene Kirche und Staat momentan aufeinander zugehen, zusammenarbeiten, Allianzen bilden, zusammenwachsen. Und in der Bibel haben wir auch genau diesen Sachverhalt sehr genau dargestellt. Wie ein roter Faden geht das Prinzip von kirchlichen und staatlichen, religiösen und staatlichen Machtgefügen, die zusammenarbeiten, wie ein roter Faden durch alle Prophezeiungen hindurch. Und die Prophezeiungen zeigen uns, dass immer dann, wenn die beiden Mächte zusammenarbeiten, diese beiden Blöcke, dass immer dann Verfolgung der Gläubigen, der Heiligen als Folge hinterherkommt. Wir haben diesen roten Faden beschrieben in Daniel 2 mit Eisen und Ton. Dieses Standbild von Eisen und Ton, ich tue ganz kurz nur mal einen Überblick zeigen. In Daniel 7 mit dem kleinen Horn, was hier beschrieben wird. In Daniel 8, das kleine Horn, was beschrieben wird. In Daniel 11, der König vom Norden, König vom Süden. In Offenbarung 13, das Bild des Tieres. und in Offenbarung 17 die Hure aus dem Tier. Wir haben überall hier diese beiden Mächte, die kirchliche und die staatliche Macht, die zusammengehen und dann Verfolgung, Trübsal für Andersgläubige hervorrufen. Wir haben gestern über Offenbarung 13 gesprochen, über das zweite Tier. Und ich habe gesagt, wir wollen heute Abend einen Schritt weitergehen. Ich darf Sie einladen, Ihre Bibel zur Hand zu nehmen, Offenbarung 13, ab Vers 14 zu lesen. Offenbarung 13. Es geht nämlich in Kapitel 13 noch weiter. Kapitel 13 endet nicht mit dem zweiten Tier. Es kommt noch mehr. Es heißt hier in Offenbarung 13, ab Vers 14, 14 der zweite Teil, und das zweite Tier sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier steht also, dass dieses zweite Tier dem ersten Tier ein Bild machen wird. Und dass dieses Bild des Tieres dann einiges tun wird, was Probleme bereitet. Wir lesen hier, dass man nicht mehr kaufen und verkaufen kann, dass alle getötet werden sollen. Es geht also hier um eine Trübsalzeit, die erklärt wird. Und es ist wirklich so, dass in der Tat die Bibel beschreibt, dass bevor Jesus wiederkommt, es eine Zeit geben wird, wo noch einmal religiöse Gesetze erlassen werden, die die Menschen zwingen werden, so zu handeln, wie die Menschen es wollen, gegen Gottes Gebot. Was ist das Bild des Tieres? Was ist generell ein Bild? Wenn von dem ersten Tier ein Bild gemacht wird, was ist ein Bild? Nun, ein Bild ist ein Abbild der Wirklichkeit, aber nicht die Wirklichkeit selbst. Es ist also die Wirklichkeit nachgebildet, gemalt, fotografiert, wie auch immer, dargestellt. Das heißt, wenn jetzt das zweite Tier, die USA, dem ersten Tier ein Bild machen, dann heißt das, wir haben hier ein System, was entsteht, was genauso entstanden ist wie damals die Kirche im Mittelalter. Und wir fragen uns, wie ist denn das erste Tier entstanden? Wodurch kam denn diese Konstellation im Mittelalter, dass die Kirche auf einmal Macht hatte, Gesetze zu erlassen und dass die Nationen der ganzen Welt diesen Gesetzen gefolgt sind? Wodurch kam es? Ganz klar, Kirche und Staat haben sich vereinigt. Verbindung von Kirche und Staat. Das heißt, die Kirche hat sich einen Staat gewandt, um ihre Interessen durchzusetzen. Und der Staat hat die Kirche benutzt, um auch seine Interessen zu verfolgen. Die beiden haben zusammengearbeitet. Das bedeutet, dass dieses Bild, was gemacht wird, was diesem Tier gemacht wird, die gleichen Grundsätze haben wird. Dass Kirche und Staat sich wieder verbinden, um gewisse Gesetze nach ihren Vorstellungen zu erlassen. Das kann man folgendermaßen sehen. Wir haben drei Merkmale dieser Macht, dieses Bild des Tieres. Erstens, Vers 15 sagt, es soll angebetet werden. Und die, die es nicht anbeten, sollen getötet werden. Wenn hier steht, es wird angebetet werden, dann heißt es ist eine religiöse Macht. Es geht um Anbetung. Eine religiöse Macht. Zweitens, hier steht, es verhängt Wirtschaftssanktionen und die Todesstrafe über alle, die ihm nicht folgen. Das bedeutet, es ist eine staatliche Macht. Und drittens,
steht hier, dass allesamt, alle Menschen auf der Erde, nämlich die kleinen, großen, reichen, armen, freien Sklaven und so weiter, dass alle gezwungen werden, dem zu folgen. Das bedeutet, es hat weltweite Macht. Und hier haben wir drei Merkmale, die sehr interessant sind, von diesem Bild des Tieres. Religiöse Macht, staatliche Macht, weltweite Macht. Das heißt, genau was wir eben schon besprochen haben, was Dr. Malachi Martin vorausgesagt hat, was die Bestrebungen sind, steht hier geschrieben, es ist eine religiös-politische Weltregierung. Eine religiös-politische Weltregierung, die kommen wird. Wie die heißen wird, weiß ich nicht. Wer die leiten wird, weiß ich auch nicht. Aber hier in der Bibel steht drin, dass nach dem zweiten Tier, nach den USA, diese Macht kommen wird. Das heißt, die USA werden nicht die letzte Weltmacht sein. Sie werden irgendwann, hier steht, sie werden ihre Macht abgeben an dieses Bild des Tieres. Sie werden diesem Bild des Tieres Geist verleihen, Macht verleihen. Das heißt, dass irgendwann eine Weltregierung installiert werden wird, wo Amerika auf seine Macht verzichtet zugunsten dieser Weltregierung. Und genau die ist jetzt schon seit einigen Jahren in Vorbereitung. Und ich bin überzeugt, wenn die kommen wird, dann wird das plötzlich kommen, über Nacht. Die Menschen werden sich wundern. Und sie werden auch sagen, das wird die einzige Lösung sein, die wir haben für unsere Weltprobleme. Denn die Probleme werden immer größer, immer globaler. Es gibt viele gute Gründe, so eine Weltregierung einzusetzen. Zum Beispiel, die Wirtschaft wird immer globaler. Es gibt jetzt schon Wirtschaftsunternehmen, die so groß sind, die ein Handelsvolumen haben, was der von vielen Staaten der Welt schon überschreitet. Und die Macht haben über die Staaten. Zum Beispiel, wenn Daimler Chrysler, wenn ihnen etwas nicht gefällt, was die deutsche Regierung sagt und macht, dann sagen sie, okay, dann tun wir unseren Sitz verlegen, irgendwo in die Schweiz oder nach Tschechien oder irgendwo anders hin, und dann sind die Steuern eben weg. Und damit sitzen sie am längeren Hebel. Das heißt, durch die Globalisierung der Wirtschaft ist die Wirtschaft stärker geworden als die einzelnen Staaten. Und so wird man sagen, wir brauchen also auch eine Institution in der Politik, die wieder diese globale Wirtschaft lenken kann, wieder ihm einen Gegenpol setzen kann, damit ein Gleichgewicht herrscht. Es wird viele Gründe geben. Dann wird man sagen, unser Weltwirtschaftssystem ist viel zu instabil, wenn es mal zusammenbrechen wird. Dann muss nur irgendwo ein Erdbeben in Tokio sein, die Japaner ziehen ihr Geld aus dem Weltmarkt zurück und schon bricht alles zusammen. Oder ein Anschlag wie am 11. September. Und der Weltmarkt war am Kippeln. Sie mussten sogar den Börsenhandel unterbrechen, weil sie Angst hatten, dass die Börse zusammenbrechen könnte. Also mit anderen Worten, das System ist viel zu instabil. Wir müssen also ein stabiles System haben, was global gelenkt wird und damit stabil ist. Also es gibt gute Gründe, sowas einzurichten. Und genau das, sagt die Bibel, wird kommen. Und wir sehen, es ist eine Vorbereitung. Es wird nicht mehr lange dauern. Dr. Malachi Martin sagte, bis zum Jahr 2000 hatten sie schon vor, diese Weltregierung zu installieren. Aber ich bin überzeugt, nicht die Menschen geben den Zeitplan vor. Gott ist immer noch im Regiment und Gott bestimmt, wann was geschieht und wann die letzten Ereignisse losgehen. Denn wenn das geschieht, werden die letzten Dinge, die hier stehen, mit religiöser Unduldsamkeit und Trübsalzeit, werden wieder kommen. Natürlich, ich würde am liebsten Ihnen eine bessere Botschaft bringen heute Abend, dass ich Ihnen sagen würde, wir haben in den nächsten Jahren eine Zeit der Freiheit und des Wohlstandes vor uns. Aber ich denke, wir müssen das, was Gottes Wort sagt, ernst nehmen. Und wenn es hier steht, es wird eine Trübsalzeit kommen, dann wird die kommen, weil Gottes Wort wahr ist. Und deswegen ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen, damit wir uns darauf vorbereiten können, darauf einstellen können, damit wir wissen, wohin die Weltgeschichte läuft. Damit wir wissen, wo Gott wirkt und wo andere Kräfte wirken, die von Gott wegführen. Das heißt, nach dem zweiten Tier kommt diese Institution, das Bild des Tieres, was diese religiös-politische Weltregierung bilden wird. Ich möchte mit Ihnen noch ein zweites prophetisches Merkmal anschauen. Das habe ich heute Morgen schon mal erwähnt, aber das macht nichts, das können wir ein zweites Mal noch einmal durchnehmen. In Daniel 2 haben wir interessante Aussagen, auch über diese Art der zukünftigen Weltordnung. Ich lade Sie ein, Daniel 2 aufzuschlagen, im Alten Testament. Und hier haben wir eine Voraussage von Gott. Er hat einen Traum gegeben, dem König Nebukadnezar, und dem Daniel eine Erklärung dazu. Ich lese einmal Daniel 2, die Verse 31 bis 35. Hier erklärt der Daniel dem Nebukadnezar diesen Traum und diese Voraussage. Daniel 2, die Verse 31 bis 35. Du, König, hattest einen Traum. Und siehe, ein großes und hohes und hell glänzendes Bild stand vor dir. Das war schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold. Seine Brust und seine Arme waren von Silber, sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer, seine Schenkel waren von Eisen, seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. Das sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Silber, Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne. Und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, sodass er die ganze Welt füllte. Hier haben wir also dieses Standbild, wie es hier auch dargestellt ist. Der Kopf aus Gold, die Brust und Arme aus Silber, die Hüfte aus Kupfer, die Beine aus Eisen, und die Füße aus Eisen und Ton gemischt. Jetzt haben wir also wieder Symbole hier. Wir fragen uns, was haben die Symbole zu bedeuten? Manchmal muss man in der Bibel suchen, wo man die Symbole findet, die Erklärung zu den Symbolen findet. Manchmal stehen sie direkt daneben. Und wir haben an der Stelle das Glück, dass gleich dahinter die Erklärung kommt, wo die Symbole nämlich erklärt werden. Wir lesen deswegen die nächsten Verse 36 bis 40. Hier steht nämlich, das ist der Traum, nun wollen wir die Deutung vor dem König sagen. Du König bist ein König aller Könige, dem der Gott des Himmels Königreich, Macht, Stärke und Ehre gegeben hat und dem er alle Länder, in denen Leute wohnen, dazu die Tiere auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel, in die Hände gegeben und dem er über alles Gewalt verliehen hat. Du bist das goldene Haupt. Er meint damit den Nebukadnezar, den König von Babylon. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer als deines, danach das dritte, das aus Kupfer ist und über alle Länder herrschen wird. Und das vierte wird hart sein wie Eisen, denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja wie Eisen alles zerbricht, so wird dieses auch alles zermalmen und zerbrechen. Das heißt, Daniel sagt hier zum König, diese verschiedenen Metalle bedeuten verschiedene Weltreiche, die kommen werden. Und zwar, die über alle Länder herrschen werden. Er sagt, das erste Reich, der Kopf aus Gold, stellt dein Reich dar. Das bist du, das Reich Babylon. Nach dir kommt ein weiteres Weltreich. Und man muss sich ja vorstellen, diese Prophezeiung ist gegeben worden, als der Daniel lebte und als Nebukadnezar das babylonische Reich gerade Weltherrschaft, Weltreich war. Zur Zeit des Kopfes also. Das war ungefähr die Zeit 600 vor Christus. Ein bisschen später, 580 vielleicht. Dann sagt er, das zweite Reich, was kommen wird, wird geringer sein als deins. Und wir wissen aus Daniel, weiteren späteren Kapiteln, in Daniel 5, wo Belsatas Gastmahl genannt wird, wo diese Schrift an der Wand erscheint, dass nach den Babyloniern das medopersische Großreich kam. Brust und Arme aus Silber stellen also das Weltreich nach Babylon dar, Medopersien. Das dritte Reich, sagt der Daniel, wird das nächste Weltreich sein. Und wer in die Geschichte hineinschaut, stellt fest, dass die Medoperser auch wieder besiegt wurden, untergingen im Jahr 331 vor Christus von den Griechen, Griechenland. Der Bauch und die Hüfte aus Kupfer stellen das griechische Reich dar. Und das vierte Reich, die Beine aus Eisen, ist das vierte Weltreich. Nach den Griechen kamen die Römer, das römische Weltreich. Das passt auch ganz gut, die Beine aus Eisen das eiserne Rom, wie man sagt, was alles zerschlagen und zermalmt hat, es passt recht gut, diese Darstellung. So haben wir also eine weltgeschichtliche Schau, die sich genau erfüllt hat, von Babylon über Medo-Persien, Griechenland, Rom. Und wir können sagen, Gott hat es vorausgewusst und es ist genau eingetroffen, wie Gott es gesagt hat. Aber es geht weiter. Es geht weiter zu den Füßen. Hier habe ich noch ein paar Karten dazu. Das Babylonische Reich, die Ausdehnung des Babylonischen Reiches hier. Ich könnte darüber noch viel sagen, aber das würde heute Abend zu weit führen. Das Medo-Persische Großreich unter Kores und auch Darius und anderen großen Herrschern. Das griechische Weltreich, Alexander der Große, der hier dieses Reich aufgerichtet hat. Das römische Weltreich, was sich mehr im Mittelmeerraum erstreckt hat. Und irgendwo hier ist auch der Limes, die Grenze. Das muss irgendwo hier auch in Baden-Württemberg durchgehen, wo das römische Weltreich hier seine Grenze hatte zu den Germanen. Ja, und jetzt haben wir das fünfte Reich. Daniel 2, Vers 41 bis 44. Wir lesen einmal diese Verse. Daniel 2, Verse 41 bis 44. Dass du aber die Füße und Zehen, teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Ton und teils von Eisen sind, bedeutet, zum Teil wird es ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Dieses Reich Gottes, was am Ende beschrieben wird, ist dieser Stein, der herunterkam und das Bild an den Füßen traf und zerstört hat. Was stellt dieses fünfte Reich dar? Daniel sagt, es ist kein einiges Weltreich mehr, es wird zerteilt sein. Wir hatten vorher alles Metalle gehabt. Gold, Silber, Kupfer, Eisen. Und jetzt kommt ein neues dazu. Eigentlich würden wir erwarten, ein neues Metall. Vielleicht Aluminium oder irgendwas. Aber es kommt was vollkommen Neues. Ein neues Material, nämlich Ton. Was bedeutet der Ton? Wir müssen wieder einen Bibelvers finden, wo das Symbol des Tones erklärt wird. Und den finden wir in Jeremia 18, Vers 6. Jeremia 18, Vers 6. Hier heißt es, Gott sagt, kann ich denn nicht ebenso mit euch umgehen, ihr vom Hause Israel, wie dieser Töpfer, spricht der Herr. Siehe, wie der Ton in des Töpfers Hand, so seid ihr vom Hause Israel in meiner Hand. Gott hat hier ein Gleichnis von Töpfer und Ton und er vergleicht das mit seinem Verhalten gegenüber Israel. Er sagt, ich bin der Töpfer, ihr seid der Ton. Und das Wort Ton, was hier auch steht, ist übrigens das gleiche Wort im Hebräischen wie auch das Wort Staub, Erde. Wie der Mensch auch bei der Schöpfung geschaffen worden ist, aus Erde, vom Staub. Und so ist also der Ton für das Volk Israel, ist also eine religiöse Macht, Gottes Volk. So sehen wir hier also, das Eisen, das Metall sind weltliche Mächte und der Ton ist eine religiöse Macht. Und jetzt haben wir in diesen Füßen beides vereint. Eisen und Ton sind beide hier drin. Das heißt, wir haben also hier bei den Füßen eine Kombination von Kirche und Staat, die hier zusammenarbeiten. Und jetzt steht hier Folgendes in Daniel 2, wenn wir wieder zurück zu Daniel 2 gehen. Jetzt steht hier in Vers 43, dass diese beiden sich versuchen zu vermischen. hier steht durch Heiraten vermischen. Aber eigentlich steht im Grundtext, sie werden sich versuchen, durch Bündnisse zu vermischen. Und zwar sogar zusammen zu kleben, steht hier. Sie versuchen sich zusammen zu kleben. Mit welchem Ziel? Warum versuchen sich Eisen und Ton, Kirche und Staat zusammen zu vermischen? Worum geht es in Daniel 2? Es geht um Weltmacht, um Weltherrschaft. So haben wir wieder drei Merkmale. Hier bei den Füßen. Erstens, wir haben eine religiöse Macht, der Ton, eine staatliche Macht, das Eisen und weltweite Macht. Es geht um Weltmacht im Zusammenhang. Und sie werden sich vermischen am Ende mit dem Ziel der Weltherrschaft. Und genau das geschieht heute. Die religiös-politische Weltregierung. Auch Daniel 2 sagt sie voraus, dass sie kommen wird. Wir haben zuerst, was ich noch erklären muss, wir haben zuerst in den vorderen Versen die Beschreibung, dass Kirche und Staat auch schon zusammengearbeitet haben. Dann nach dem Römischen Reich, nach dem Vierten Reich, nach den Beinen aus Eisen, kamen ja die Füße. Und so haben wir es auch gehabt, dass ungefähr im Jahre 300, 400, 500, in diesen Jahrhunderten, dass das Römische Reich zu Ende ging, die Beine aufhörten und dass dann eine religiöse Macht aufkam und im Mittelalter Religion, die Kirche und Staat nebeneinander die Welt beherrscht haben. Mal war der Staat stärker, mal war die Kirche stärker. Und dann haben wir in Vers 43 diese Konfrontation, wo es heißt, sie werden sich verbünden mit dem Ziel der Weltherrschaft. Und das ist genau, was wir auch vorher schon gelesen haben in Offenbarung 13 mit dem Bild des Tieres, dass sie eine religiös-politische Weltregierung aufrichten werden. Und was steht hier? Hier steht nicht, sie versuchen es und es wird scheitern. Nein, hier steht, sie werden es tun. Aber es wird nicht halten. Es wird wieder zerfallen. Warum wird es zerfallen? Weil am Ende nicht diese Weltregierung alles beherrschen wird. Nicht die antigöttlichen Mächte werden triumphieren am Ende, sondern Gott hat alles in seiner Hand. Dann kommt der Stein. Der Stein wird das Bild an den Füßen treffen und zerschlagen. Und dieser Stein steht hier, ist Gottes Reich. Gott wird sein Reich aufrichten. Wie lang diese Weltregierung sein wird, was damit die Hintergründe sein werden, das werden wir morgen Abend anschauen. Denn in Offenbarung steht noch einiges über diese Weltregierung drin, was damit zusammenhängt, wie es gebildet werden wird und wie die Konstellation sein wird und wie es zerfallen wird. Aber hier haben wir die Aussage, dass Gott sein Reich aufrichten wird. Und aus dem Neuen Testament wissen wir, dass wenn Gott sein Reich aufrichtet, dass das dann sein wird, wenn Jesus Christus in den Wolken des Himmels wiederkommen wird. Das heißt, diese Welt endet nicht durch eine Manifestation der antigöttlichen Mächte, sondern dass Gott eingreift, sein Volk zu befreien, sein Volk nach Hause zu holen. Dass er kommt, wiederkommt, um diese Weltgeschichte ein Ende zu machen und um sein Volk nach Hause zu holen. Die Ereignisse, die dieser Wiederkunft Jesu vorausgehen, werden schwierige Zeiten sein. Ja, das stimmt. Und Paulus vergleicht diese Zeit mit den Wehen einer schwangeren Frau. Die Wehen sind sehr schmerzhaft und unangenehm. Aber wenn das Baby geboren ist, dann ist aller Schmerz vergessen und die Freude ist da. Und so wird es auch sein bei Jesu Wiederkunft. Die Zeit vorher wird eine Zeit sein, die schwierig sein wird. Die diktatorische Weltregierung, die sich gegen Gottes Gesetz wenden wird, wird Gesetze erlassen und auch gegen Gottes Volk vorgehen. Aber Gottes Volk wird nicht untergehen. Denn wir haben die Voraussage, Jesus Christus kommt. Er kommt wieder, um sein Volk zu retten, um zu zeigen, dass er der Herr der Weltgeschichte ist und nicht die Menschen. Und Jesus wird kommen und mit ihm sein Reich. Und er will alle die mit in sein Reich nehmen, die hier schon auf dieser Erde sich für ihn entschieden haben, die ihr Leben ihm gegeben haben. Jesus ruft uns auf, dass wir ihn an die erste Stelle unseres Lebens stellen, dass wir ein Ja zu ihm sagen. Er möchte, dass wir ihm unser Leben übergeben. Denn dafür kam er auf diese Erde. Dafür ist er in dieser Welt, hat er hier gelebt. Dafür ist er am Kreuz gestorben, um unsere Sünden, ihre und meine Sünden, am Kreuz zu tragen. Damit wir einmal dort sein dürfen, in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit bei ihm. Und wenn wir diese Weltgeschichte anschauen, dann erkennen wir, dass wir kurz davor stehen, vor diesem Schritt, kurz vor dem Ende, dass Jesus bald kommen wird. Ich lade Sie ein, sagen Sie heute Abend Ja zu Jesus. Schieben Sie Ihre Entscheidung nicht hinaus. Es geht nicht nur um ein schönes Leben auf dieser Erde, es geht um die Ewigkeit. Jesus ist gekommen, damit Sie ewig mit ihm zusammenleben dürfen, die Herrlichkeit erleben dürfen. Und er möchte nur, dass Sie ein Ja zu ihm sagen. Wir wissen nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt, wie lange noch Gnadenzeit ist auf dieser Welt. Deswegen treffen Sie heute Ihre Entscheidung für Jesus. Ich lade Sie ein, zu einem Gebet aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir haben heute Abend gesehen, dass du viele Dinge vorausgesagt hast, die ganze Weltgeschichte vorausgesagt hast und dass alles genau eingetroffen ist, wie du es gesagt hast und dass die letzten Ereignisse noch vor uns liegen und wir sehen, wie sich die Dinge in unserer Welt entwickeln, wie Kirche und Staat anfangen zusammenzuarbeiten, wie sie zusammengehen und wir wissen, Herr, dass auch vor uns noch einige Zeiten liegen, wo es auch schwierig werden wird. Aber wo wir wissen dürfen, du bist bei uns, du führst uns. Wir sind in deiner Hand geborgen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du für uns gestorben bist, damit wir einmal bei dir sein dürfen, wenn du wiederkommen wirst in den Wolken des Himmels. Herr, du bist kommen, um uns nach Hause zu holen, dass wir mit dir die Ewigkeit verbringen dürfen. Und Herr Jesus, wenn wir heute Abend vor dir stehen, dann möchten wir dir unser Herz öffnen. Herr, dass alles, was zwischen dir und uns steht, hinweggetan werden. Wir möchten ein Ja sagen zu dir. Lass doch jeden, der heute Abend hier ist, von ganzem Herzen dieses Ja zu dir sagen können. Dass wir uns alle einmal vor deinem Thron wiedersehen dürfen. So danken wir dir für alles, was du für uns getan hast und noch tun wirst. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.